Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute geht es um die grüne Gentechnik. Das ist die Gentechnik, die Pflanzen verändert, etwa Mais, Weizen oder Soja. In der Schweiz wachsen zurzeit keine solchen Pflanzen auf Äckern. Hierzulande gilt noch bis 2013 ein Anbaumoratorium. Das Moratorium ist Ausdruck der großen Skepsis, die die Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik hat. Viele Schweizer Wissenschaftler aber, die wollen trotzdem weiter an gentechnisch veränderten Pflanzen forschen. Warum? Macht das Sinn? Darüber diskutieren in der nächsten halben Stunde die zwei Forschenden Bernadette Oehen vom FIBEL, dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick, und Jörg Rommeis von der Agroforschungsanstalt des Bundes, der Agroscope in Zürich-Reckenholz. Das Gespräch leitet Odette Frey.
Jörg Rommeis, die Skepsis in der Schweizer Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik, die ist groß und es ist höchst fraglich, ob in Zukunft auf den Äckern hierzulande gentechnisch veränderte Pflanzen wachsen werden. Ist es da sinnvoll, noch weiter an diesen Pflanzen zu forschen hier in der Schweiz?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich möchte die Frage ganz klar mit Ja beantworten. Ich denke, wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass die grüne Gentechnologie eine Realität ist und auch bisher im Ausland eine Anwendung findet in der Landwirtschaft. Das heißt, die Technologie wird nicht wieder verschwinden und wir müssen uns entscheiden, ob wir mit dem Thema defensiv umgehen wollen in der Schweiz oder eher proaktiv damit auseinandersetzen wollen. Ich arbeite ja bei einer Forschungsanstalt des Bundes. Wir forschen dort für nachhaltige landwirtschaftliche Produktionssysteme, sehr weit in die Zukunft gerichtet. Und unser Auftrag ist es, für die gesamte Landwirtschaft Lösungen zu erarbeiten und anzubieten. Und das schließt sowohl Arbeiten im Bereich des Biolandbaus, aber eben auch die Auseinandersetzung mit neuen Technologien, unter anderem auch der Gentechnologie, ein. Alle Anzeichen, die sich heute mir bieten, zeigen, dass international die grüne Gentechnologie weiter an Bedeutung gewinnen wird. Und ich bin der Meinung, dass wir uns von dieser Entwicklung, internationalen Entwicklung, nicht abkoppeln dürfen.
Bernadette Oehen, Sie arbeiten am FIBEL. Dort geht es um den biologischen Landbau. Die Gentechnik ist aber auch bei Ihrer Forschung ein Thema, vor allem wenn es um die Risikoforschung geht zum Beispiel. Wie sehen Sie die Zukunft dieser Forschung in der Schweiz?
Also grundsätzlich ist es wichtig, da teilen wir die Einschätzung, dass molekularbiologische Forschung, also Forschung an der Erbsubstanz der Pflanzen, relevant ist und dass uns diese Forschung natürlich im Verständnis, wie die DNA funktioniert, wie die Funktion der einzelnen Bausteine ist, tatsächlich weiterbringt. Und da sind vor allem Schweizer Forscherinnen und Forscher tätig, nicht so direkt in der Anwendung dieser Erkenntnisse, dann in der Grundlagenforschung. Diese Erkenntnisse, die sind immer auch für den Biolandbau sehr interessant und bringen unsere eigene Forschung und Züchtung weiter.
Also Sie reden jetzt von der Grundlagenforschung, wie vor allem im Labor passiert?
Die passiert im Labor, aber natürlich nicht nur mit einzelnen Zellen, sondern auch mit ganzen Pflanzen. Es gibt ein paar, sagen wir, Hauspflanzen der Gentechnik, die dann halt auch in den einzelnen Gewächshäusern der Universitäten stehen, wo die mit diesen Pflanzen gearbeitet wird. Das sind aber eigentlich viel, viel häufiger nicht die Pflanzen, die dann bei uns auf den Äckern stehen, die die Bauern, die Landwirte tatsächlich brauchen für die Produktion. Also da gibt eine Lücke. So viel ich weiß, gibt es im Moment nicht. Die angewandte Forschung, die wird dann stärker, also was als Agrogentechnik dann auf den Markt kommt, das wird von Privaten gemacht. Aber auch da die Einschätzung, wir müssen tatsächlich da die Augen offen halten, bei uns am FIBEL speziell, die Gentechnik ist da, die ist auf den Feldern und da braucht es auch gut ausgerüstete und ausgebildete Forschende, die wissen, worauf muss man jetzt achten, was passiert da genau bei der Anwendung der Gentechnik in diesem großen Ausmaß, wie wir das kennen aus den USA.
Aber das ist ja alles für die Schweiz im Moment nicht relevant. Hierzulande wächst keine einzig gentechnisch veränderte Maissorte auf den Äckern. Nirgendwo gibt es eine Gentech-Pflanze. Ist das wirklich relevant für die Forschung?
Also Sie meinen, ob jetzt die Anwendungen, die in den USA, in Südamerika stattfinden, ob die für die Schweiz relevant sind? Ja. Nein, das sind sie nicht, weil wir hier ein ganz anderes Anbausystem haben. Aber trotzdem treibt das natürlich eine Entwicklung an und man muss auch da ein Auge drauf halten, was passiert in diesen großen Anbausystemen bei der Anwendung dieser Pflanzen. Und das wird auch gezwungenermaßen die Landwirtschaft hier in Europa und in der Schweiz beeinflussen. Aber die Ergebnisse dieser Forschung, also es steht tatsächlich kein Weizen mit einer Herbizidtoleranz oder Insektenresistenz in der Schweiz auf dem Feld. Und in Europa sind sie auch nicht gerade häufig, diese Anwendungen.
Die Forschung, die hat in der Schweiz jetzt generell einen sehr guten Stand. Die Bevölkerung ist relativ forschungsfreundlich. Jetzt auch bei diesem Moratorium, das zurzeit ja herrscht in Sachen grüne Gentechnik, ist die Forschung ausgenommen. Es konnte jetzt auch breit geforscht werden im Rahmen eines nationalen Forschungsprogramms. 12 Millionen sind da in diese Forschung geflossen. Es gab Freilandversuche bei Lausanne und bei Zürich. Jörg Romeis, diese Freilandversuche, die ja bei Ihrem Forschungsinstitut stattfinden in Reckenholz, wie wichtig sind die für die Forschung im Bereich grüne Gentechnik?
Also ich habe ja mit einem Forschungsprogramm an dem sogenannten Weizenkonsortium teilgenommen, was also ein Konsortium aus mehreren Arbeitsgruppen aus den Universitäten oder von Agroscope beteiligt waren, Feldversuche mit gentechnisch veränderten pilzresistenten Weizen teilgenommen und uns eine Erkenntnis aus all den Projekten war, dass wir dringend auch Freilandversuche brauchen mit den Pflanzen. Wir können gewisse Wechselwirkungen, gewisse Mechanismen im Labor und auch im Gewächshaus untersuchen. Aber um alle Wechselwirkungen mit der belebten Umwelt anschauen zu können, müssen wir ins Freiland gehen.
Weil die Pflanzen so unberechenbar sind, dass sich im Labor ganz anders verhalten?
Einfach weil wir wissen, dass Pflanzenwachstum, die Physiologie der Pflanzen natürlich sehr stark von Licht, von Wasser und so weiter, Temperatur beeinflusst wird. Und wir sind heute nicht mal in der Lage, in Gewächshäusern die Lichtstärke der Sonne an einem hellen Sonnentag nachzustellen. Und das heißt, es ist sehr wichtig, auch eben unter diesen natürlichen Bedingungen, unter diesen Bedingungen, die für die Pflanze auch viel Stress bedeuten, zu schauen, wie verhalten sich diese Pflanzen in der Umwelt. Und auch da im Rahmen des Konsortiums haben wir gesehen, dass eben nicht alle Erkenntnisse aus dem Gewächshaus einfach 1:1 auf das Feld übertragbar sind. Das heißt, die Pflanzen müssen, wie das in der konventionellen Züchtung natürlich auch der Fall ist, im Feld überprüft werden auf ihre Leistungsfähigkeit.
Also Freisetzungsversuche als unabdingbarer Teil dieser Forschung. Bernadette Öhen, teilen Sie diese Ansicht?
Ja, also genau in diesem Zusammenhang haben ja tatsächlich die Versuche im Reckenholz erstaunliche Erkenntnisse gebracht. Also genau, dass die Pflanzen sich im Gewächshaus anders verhalten als im Freiland. Nicht nur, weil die Nährstoffbedingungen, die Lichteinflüsse, die Konkurrenzsituation, der Druck der Schädlinge unterschiedlich ist, auch weil sich offensichtlich der Einfluss der Veränderung in der DNA, die vorgenommen wurde, das hat sich dann erst im ganzen Ausmaß, was das alles heißt für die Pflanze, unter Stressbedingungen hat sich dann erst im Feld gezeigt. Und das heißt eigentlich, es ist tatsächlich schwierig, nur aus dem Gewächshaus Prognosen zu machen, wie sich die Pflanze im Freiland verhalten wird. Und gleichzeitig auch die Erkenntnis, sie wissen eigentlich nur über die Pflanzen, was sie auch tatsächlich an Fragestellungen, an Risiken vorher abgeklärt haben. Und es ist schwierig dann aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, die man gemacht hat, vorher darauf zu schließen, was effektiv passiert. Und erstaunlich war auch, also wir haben jetzt 30 Jahre Gentech und Agrogentech und Forschungstätigkeit in diesem Bereich und doch wurde jetzt im Agroscope-Versuch zum ersten Mal gezeigt, schön systematisch, wissenschaftlich dokumentiert, was passiert, wenn eine Pflanze aus dem Gewächshaus ins Freiland gebracht wird. Und das ist schon eine schöne Erkenntnis auf Ebene Risikoforschung und eben was ist alles abklärbar.
Sie sind beides Wissenschaftler, Sie forschen in unterschiedlichen Bereichen, obwohl es in beiden oft auch um Risikofragestellungen geht. Frau Öhen, Sie forschen im Bereich Biolandwirtschaft, Herr Romeis, Sie forschen eher im Bereich konventionelle Landwirtschaft, arbeiten viel mit den Pflanzen, Gentechnologen zusammen. Aber es scheint doch so viel Einigkeit zu herrschen, dass man sagt, diese Freilandversuche, die sind wissenschaftlich gesehen eigentlich wirklich sehr wertvoll. Jetzt ist die Frage, Wie macht die Schweiz da weiter? Es hat sich ja gezeigt in den letzten 3 Jahren, es gibt ein Problem. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die offensichtlich diese Forschung nicht wollen, die so weit gehen, dass sie die Forschungsfelder zerstören. Dieses Feld bei Reckenholz, Herr Romeis, wo Sie ja mitarbeiten, das wurde zerstört vor 3 Jahren oder teilweise zerstört. Innerhalb von 6 Minuten sind die Vandalen da eingedrungen, haben das Feld zum großen Teil kaputt gemacht. Jetzt ist von der Seite der Pflanzengentechnologie die Forderung da, so geht's nicht weiter. Wenn wir die Forschung machen, dann brauchen wir eine geschützte Zone. Können Sie mal erklären, was Sie da wollen, Sie und Ihre Mitstreiter?
Also zum einen möchte ich kurz sagen, dass wir europaweit, nicht nur in der Schweiz, ja einen Trend sehen, dass Felder vermehrt zerstört werden, was dazu führt, dass solche Feldversuche weniger stattfinden. Das heißt, wir müssen also aufpassen, dass nicht eine Handvoll Kriminelle, die oft noch aus dem Ausland herbeigekarrt werden, von wem auch immer, die Forschungsfreiheit beeinschränken und uns bestimmen, was und wie wir forschen dürfen. Und ich denke, die Forschungsfreiheit ist auch in der Schweiz als hohes Gut angesehen. Die Erfahrung der letzten Jahre, die wir mit den Weizenversuchen am Standort Reckenholz gemacht haben, hat gezeigt, dass solche Freilandsversuche mit einer sehr hohen regulatorischen und auch finanziellen Bürde verbunden sind. Das heißt, wir haben schon alleine aufgrund der Sicherheitsvorgaben natürlich gewisse Kosten, wie zum Beispiel Zäune und so weiter, einzurichten. Es hat sich aber gezeigt, dass aufgrund der Gefahr durch Aktivisten die Versuche auch geschützt werden müssen.
Also nicht nur Schutz vor Gentechnologie, sondern auch Schutz der Gentechnologie, Schutz vor Einflüssen von außen.
Ja, und die Erfahrung hat gezeigt, der teure Teil ist effektiv der Schutz der Versuche und nicht der vor den Gefahren, die mit der Gentechnologie potenziell einhergehen. Wenn wir von diesen Schutzzonen reden, wir nennen das Protected Site, verstehen wir darunter nicht einfach ein Feld bei uns auf dem Areal, was mit einem Zaun umgeben ist, sondern wir verstehen darunter ein ganzes Dienstleistungspaket. Da gehört zum einen natürlich das technische Sicherheitskonzept dazu, also eben ein Zaun, eine Überwachungskamera, eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung. Hat sich gezeigt, dass das leider unerlässlich ist. Dazu gehört aber auch eine Umsetzung der biologischen Sicherheitsmaßnahmen. Wir brauchen zum Beispiel Absprachen mit den Bauern, die die umliegenden Felder bestellen. Wir brauchen eine agronomische Betreuung und auch eine Koordination der Versuche. Und ganz wichtig hat sich gezeigt auch eine Kommunikation, eine sehr aktive. Und das sind alles Teile eines Paketes, was wir denken, was wir unter diesem Begriff Protected Site verkaufen würden, was einzelne Forschungsgruppen, zum Beispiel der Universitäten, so nicht leisten können und auch so nicht zum Beispiel vom Schweizer Nationalfonds finanziert bekommen.
Aber wäre denn so eine Site überhaupt sicher? Weil man hat ja gesehen, der Aufwand war jetzt schon enorm, der betrieben wurde in Reckenholz und trotzdem ist es den Vandalen gelungen, da einzubrechen.
Also so hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht. Das hängt immer ein bisschen mit der kriminellen Energie dieser Aktivisten ab. Ich muss sagen, dass wir im Jahre 2008, als der Versuch gestört wurde, erfolgreich leider gestört wurde, einen relativ geringen Sicherheitsstandard hatten. Wir haben dann etwas aufgerüstet auf Anraten auch der Polizei und haben effektiv mehr investiert. Und das hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Aber ich denke, das ist fast unerlässlich, um die Versuche wirklich sicher durchführen zu können.
Das ist eine hochgesicherte Schutzzone. Wie teuer wird das?
Also unsere Berechnungen eben aus der Erfahrung der letzten Jahre haben gezeigt, dass wir für einen halbjährlichen Betrieb dieser Anlage mit ungefähr 500.000 Franken im Jahr rechnen müssen. Wenn wir Versuche durchführen, die länger dauern, also sprich, wo die Pflanzen auch über Winter im Feld bleiben müssten, gehen die Kosten hoch auf ungefähr 770.000 Franken.
Also eine 500.000 bis 770.000 Franken nur für die Infrastruktur, da ist noch nichts geforscht worden, da hat noch kein Doktorand seinen Lohn erhalten, keine einzige Reagenz konnte eingekauft werden. Das ist schon enorm viel Geld, wenn man bedenkt, ein einzelnes Forschungsprojekt, so wie es jetzt im Nationalen Forschungsprogramm gefördert wurde, für etwa so 3 Jahre, kostet vielleicht zwischen 200.000 Franken. Also nur mit der Infrastruktur könnte man 2 Projekte laufen lassen über 3 Jahre. Bernadette Oehen, das ist wahnsinnig viel Geld. Das könnte vielleicht dann Ihnen abgezwackt werden, der Forschung im Bereich Biolandbau.
Ja, es ist unglaublich viel Geld. Also es sind 2.000 Franken pro Tag eigentlich umgerechnet oder eben Minimum zwei Doktorandenstellen, die da für diese Protected Site ausgegeben werden, ohne dass da irgendein Forschungsprojekt effektiv abgewickelt ist. Und wenn man, sagen wir mal, rein jetzt markttechnische Ansprüche stellen würde an dieses Dienstleistungspaket, das Sie da ja so benannt haben, dann stellt sich dann auch normalerweise die Frage, wer würde denn diese Dienstleistung überhaupt nachfragen? Wo sind diese Forschenden, die diese Freisetzungsversuche machen möchten? Wo sind diese Pflanzen, die jetzt unbedingt im Freiland getestet werden müssten?
Gibt es gar nicht genug solche Forschungen in der Schweiz?
Also in der Schweiz würde ich jetzt sagen, was das Hauspflänzchen quasi der Gentechnikentwickler hier oder Leute, die mit molekularbiologischen Methoden arbeiten und eben sich mit diesen Prozessen befassen, das ist die Ackerschmalwand, die Arabidopsis.
Ein Unkraut eigentlich.
Ja, und die ist nicht domestiziert, keine Kulturpflanze, die würde ich jetzt nicht ausbringen wollen auf so einem Versuchsfeld.
Warum? Weil es zu riskant ist?
Ja, je weniger domestiziert eine Pflanze ist, umso größer ist das Auskreuzungs- und Verwilderungspotenzial und umso weniger ist sie auch auf die quasi Pflege der Forschenden im Freiland angewiesen. Also ich sehe da keinen großen Bedarf nach diesem quasi Dienstleistungsangebot. Und es wäre ja dann quasi auch ein bisschen falsch, wenn ganz Europa dann kommen würde und diese Versuche dann hier bei uns im Reckenholz, wo eben auch viel andere Arbeit stattfindet. Die ganze züchterische Arbeit für die Schweizer Landwirtschaft im Bereich Tierernährung, Futterproduktion, die findet auch da statt.
Also das Reckenholz dann als europäische Dienstleistungsort für biotechnologische Forschung aus ganz Europa?
Ja, ich weiß es nicht. Es wurde jetzt nicht eingegrenzt, wer diese Dienstleistungen denn in Anspruch nehmen könnte. Und ich denke, das gehört halt auch dazu, wenn man eine Dienstleistung anbietet, dafür auch öffentliche Mittel in Anspruch nimmt. Wo sind die Kunden denn für dieses Angebot?
Jörg Rohmeis, holen Sie vielleicht Gentechnologen aus dem Ausland noch in die Schweiz, damit die hier ihre Freisetzung machen können, damit sich das rentiert?
Also dazu sind zwei Sachen zu sagen. Zum einen klären wir den Bedarf ab und wir sehen sehr wohl den Bedarf. Ich denke aber auch, wir müssen ein bisschen weiter vorher ansetzen. Wir müssen forschungspolitisch entscheiden, ob wir Forschung mit der grünen Gentechnik und an der grünen Gentechnik in der Schweiz noch haben wollen, ob wir eigenes Know-how aufbauen wollen und entwickeln wollen in der Schweiz und diese Technologie auch in Zukunft beurteilen zu können. Und wenn wir uns entscheiden, dass wir das wollen und die Forschungsfreiheit aufrechterhalten wollen, auch in dem Bereich, braucht es eine Möglichkeit, Feldversuche durchzuführen. Weil sonst kann die Forschung auf Dauer so nicht überleben, sondern wir haben eher den umgekehrten Trend, den ich als Forscher auch nicht möchte, dass unsere Forscher, um in dem Bereich tätig zu sein, ins Ausland gehen müssen. Ich denke, da haben wir den umgekehrten Faktor.
Das andere ist, was wäre daran so schlimm, wenn die Schweiz ins Ausland gehen würde?
Also A, würde das auch ganz massive Kosten verursachen und B, würden wir natürlich als Forschungsstandort massiv leiden. Also wenn ich es forschungspolitisch sehe, wäre es mir lieber, Leute kommen zu uns, weil wir eine fantastische Infrastruktur, fantastische Universitäten, gerade jetzt hier im Raum Zürich haben, ETH Uni Zürich, wo sehr aktiv in dem Bereich gearbeitet wird, am Standort Reckenholz eine Protected Site, würde natürlich eine fantastische Infrastruktur bieten, auch für ausländische Forscher Pflanzen zur Verfügung zu stellen, mit denen man sehr interessante wissenschaftliche, zukunftsgerichtete Fragestellungen beantworten kann.
Sie hören Wissenschaft im Gespräch auf DRS2. Wir sprechen über die Forschung an gentechnisch veränderten Pflanzen in der Schweiz. Hat diese Forschung hierzulande eine Zukunft? Im Studio sind Bernadette Oehen vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau, dem FIBEL in Frick, und Jörg Rohmeis von der Forschungsanstalt des Bundes, der Agroscope in Zürich-Reckenholz. Die Gentechnologie an Pflanzen in der Schweiz, die hat viele Probleme. Eines ihrer Probleme in der Forschung ist ein Nachwuchsproblem. Die Forscher im Bereich klagen immer wieder, sie finden keine jungen Forscher, keine Doktoranden, die sich da jetzt draufstürzen wollen. Wir sprechen jetzt hier über eine Infrastruktur, die die Gentechnologie gerne möchte, eine geschützte Site, eine Schutzzone für die Freilandversuche, damit Vandalen die Versuche nicht zerstören können. Die Frage steht im Raum, gibt es überhaupt genug von dieser Forschung? Jörg Rohmeis, nochmal die Frage an Sie. Die sagen, wir sollten diese Forschung in der Schweiz fördern, aber gerade hier gibt es ein großes Problem. Die jungen Leute haben gar kein Interesse mehr.
Nein, ich denke, das kann man so nicht sagen. Das Interesse an der grünen Gentechnologie ist sehr groß an den Universitäten. Das Problem ist, dass die Leute abwandern in einem späteren Stadium, weil sie hier für ihre Arbeiten wenig Zukunft sehen. Das heißt, eine aktive Forschung in einem Bereich, wo eine Anwendung oder auch nur der Schritt, Feldforschung zu betreiben, massiv behindert ist, gibt kein Umfeld, kein interessantes, stimulierendes Umfeld, um diese Forschung zu betreiben. Das heißt, wir haben eine Abwanderung von jungen Professoren oder von jungen Nachwuchswissenschaftlern ins Ausland.
Bernadette Öhen, könnten Sie etwas oder würden Sie etwas dafür machen wollen, dass mehr junge Leute in dem Bereich Gentechnologie arbeiten? Es gibt ja auch die Risikoforschung, wie zum Beispiel am Fibel auch betrieben wird. Glauben Sie, das ist zukunftsträchtig genug, dass man junge Menschen da bearbeiten sollte, sich solchen Fragestellungen zu widmen?
Also meine Erfahrung ist nicht so, dass man junge Menschen bearbeiten muss, damit sie sich für dieses Thema interessieren. Ganz im Gegenteil. Die Landwirtschaft, würde ich jetzt sagen, die erlebt gerade bei jungen Menschen so eine Art Wiedergeburt. Das Thema interessiert.
Auch die Gentechnik.
Auch die Gentechnik und die Rolle, die halt die Gentechnik spielt in diesen größeren Zusammenhängen. Also junge Menschen sind einerseits interessiert, was passiert genau, was machen diese Pflanzen. Sie sind herausgefordert durch die großen Versprechungen, die Firmen machen, wenn es zu diesen Pflanzen kommt. Die Weltbevölkerung ernähren mit diesen Sojabohnen, die in Brasilien angebaut werden. Ich meine, das ist den jungen Menschen heute auch klar, dass das nicht so einfach geht. Und da gibt's aber wenig Lehre dazu. Das heißt, es gibt vielleicht ein Praktikum, wo sie lernen, wie man Organismen transformiert, aber was das heißt in der Landwirtschaft, was die Vorteile, die Nachteile, die Risiken sind, das wissen sie nicht. Und da sind die Leute, die jungen Leute, die Studierenden an den Universitäten weiterhin auch stark interessiert. Und ich glaube, die wären auch interessiert daran, diese Fragestellungen im Rahmen eines Freisetzungsversuches dann auch genauer anzuschauen und da neue kreative Fragestellungen einzubringen. Und ich sehe diese Abwanderungsproblematik nicht, gerade weil wir hier ja eine herausragende Unterstützung von Forschenden haben in diesem Bereich und eine erstklassige Infrastruktur, interessante Gruppen von Menschen, die zusammenarbeiten an den Hochschulen.
Die Risikoforschung, die sprechen Sie jetzt vor allem an, gibt es denn auf der anderen Seite bei der Nutzenforschung irgendetwas, was Sie als Forscherin im Bereich Biolandbau interessieren könnte bei der grünen Gentechnik? Könnten diese Pflanzen so verändert werden gentechnisch, dass sie für den Biobauern besonders interessant sein könnten?
Also der Biolandbau, der produziert weder unter einer Glasglocke und das führt im Zusammenhang mit Gentechnik auch immer wieder zu Problemen.
Da geht es aber eher um die Risiken
Ja, genau, nur weder forschen wir mit Scheuklappen. Das heißt, alles, was da im Bereich der Gentechnik passiert, das interessiert uns auch. Ich habe es eingangs schon erwähnt, alles, was da an mehr Erkenntnis auch entsteht, bei Vererbung, beim Verhalten der Gene, bei züchterischen Aspekten. Das ist natürlich auch etwas, das für uns von Interesse ist. Aber diese gezielten Anwendungen, die wir haben jetzt, und das sind ja nicht viele verschiedene Ansätze, das ist diese Insektenresistenz und die Herbizidtoleranz, das sind zwei Anwendungen, die sind tatsächlich heute für den Biolandbau und für die meisten Landwirte nicht von Interesse.
Obwohl man Pestizide sparen kann, wenn die Pflanze selber schon resistent ist.
Das ist ein Mythos, dass man da Pestizide spart. Speziell in der Schweiz, das zeigen auch die Ergebnisse der Arbeiten, die wir gemacht haben, weil sie jetzt beispielsweise beim Schutz des Maises keine Insektizide anwenden, sparen sie auch nichts ein, wenn die Pflanze ein Toxin selber produziert, weil sie haben dann dieses Toxin quasi als Pestizid in der Umwelt, wo sie vorher keines hatten. Da hatten sie einen Nützling, der ausgebracht wird. Deswegen, es ist ein Mythos, dass man hier in der Schweiz irgendetwas spart. Und auch bei den großen Anbausystemen in den USA, Brasilien gibt es Probleme mit diesen Pflanzen, die mit ganz konventionellen Insektiziden, Herbiziden wieder bekämpft werden müssen. Von daher ist Stand heute, ist da keine positive Bilanz zu ziehen. Aber wir wissen natürlich auch da noch nicht ganz alles. Wenn es gelingt, mit Gentechnik irgendein Schlüsselproblem, das wir haben in der Landwirtschaft, zu lösen, dann würde die Rechnung allenfalls anders aussehen, wie der Biolandbau sich dann verhält. Das ist aber eine komplett andere Frage.
Also keine totale Absage jetzt an die Gentechnik von Ihrer Seite?
Wie gesagt, keine Scheuklappen. Wir behalten die Augen, die Ohren offen, sind auch immer wieder involviert in Projekte, wo es auch um diese Fragestellungen oder um die Anwendung der Gentechnik geht.
Ja, Grommeis, wie sehen Sie das? Ist die grüne Gentechnik heute überhaupt nicht bio im Sinne von, dass man der Umwelt da was Gutes tut?
Das sehe ich natürlich ganz anders als Frau Öhn. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es für mich überhaupt keinen Grund, warum nicht auch die Biolandwirtschaft von gentechnisch veränderten Pflanzen, vielleicht nicht heute, aber in der Zukunft profitieren sollte. Ich sehe natürlich anders als Frau Öhn auch potenzielle Vorteile im Anbau dieser Pflanzen. Es ist klar, dass wir in Kulturen, in denen traditionell wenig Insektizide, zum Beispiel Insektenbekämpfungsmittel, eingesetzt werden, auch mit gentechnisch veränderten, resistenten Pflanzen keine Insektizide sparen. Es gibt sehr gute Beispiele aus Kulturen wie zum Beispiel Baumwolle, wo ganz massiv konventionell mit Insektiziden behandelt wird, wo man zum Teil auf Insektizide fast völlig verzichten kann. In Australien sind die Anwendungen auf 10% gesunken. Ich sehe nicht, warum man das nicht als Chance begreift, auch im ökologischen Landbau zusammen mit biologischen Methoden und anderen Anbaumethoden diese Technologie zu seinem Nutzen zu verwenden. Und wenn wir auf die Schweiz zurückkommen, wir bauen hier keine Baumwolle an, wir haben wenig Schädlingsprobleme mit Mais. Da stimme ich natürlich zu, dass die Produkte, die heute vorhanden sind, für uns keinen Nutzen bringen und auch niemand auf die Idee käme, sie hier anzubauen. Also auch die Diskussion muss eigentlich gar nicht geführt werden. Aber wir haben natürlich auch in der Schweiz Kulturen, die massiv mit Pestiziden behandelt werden. Wein ist ein Beispiel, wo Pilzkrankheiten ein großes Problem sind. Feuerbrand beim Apfel ist ein Beispiel. Das ist auch nicht umweltfreundlich, der Einsatz. Wir haben Kartoffelanbau, große Probleme. Also die Vorstellung, dass die Schweizer Landwirtschaft frei ist vom Einsatz von Pestiziden, ist eine falsche. Ich denke, viele Leute wissen das heute nicht mehr. Und das heißt, ich erwarte, dass wir in der Schweiz auch die grüne Gentechnik als eine Technologie anschauen, um diese Anbauverfahren ökologisch, aber auch ökonomisch zu verbessern. Und dafür braucht es hier vor Ort die Forschung.
Also im Moment hat der Schweizer Konsument, kann man so salopp sagen, einfach recht. Er sagt, das bringt mir keinen Nutzen. 2005 wurde ja abgestimmt über das Moratorium, die gentechfreie Initiative, die wurde haushoch angenommen, das Moratorium wurde verlängert. Also diese Skepsis würden Sie eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht dann unterstützen, wenn es um den Nutzen geht, jetzt von beiden Seiten. Heute gibt es hier nichts zu holen für die Schweiz.
Es gibt weder für die Konsumentinnen und Konsumenten einen direkten Nutzen, noch gibt es für den Bauern einen direkten Nutzen, dass er irgendeinen Schritt in der Produktion einsparen könnte. Zeichnet sich da bei den Produkten, die wir hier haben, nicht ab, weil sie halt keine Schlüsselprobleme lösen, die wir haben in der Landwirtschaft. Die Kartoffeln, die sind eine intensive Kultur, das stimmt. Da wird aber auch von Seiten der Gentechnik, solange ich die Diskussion verfolge, eine Kartoffel versprochen, die jetzt Phytophthora-resistent ist, die da weniger Probleme im Anbau.
Phytophthora, ein Schädling.
Mehltau-resistent ist, eine Pilzkrankheit im Kartoffelbau, die zu großen Ertragsausfällen führt. Diese Pflanze haben wir mit Gentechnik bis jetzt nicht. Wir haben aber konventionell gezüchtete Sorten, die da sehr robust sind im Anbau und sich sehr gut verhalten. Das Problem ist halt bei diesen neuen Sorten immer, das ist dann ein ganz anderes Problem wieder, dass die Konsumentinnen und Konsumenten neue Sorten bei Äpfeln, bei Kartoffeln nicht mögen und die suchen dann immer die Sorten, die sie kennen und nicht die neuen, die sie nicht kennen, die jetzt anbautechnisch auch geschmacklich gleichwertig sind und eben anbautechnisch besser wären.
Gut, wir brauchen also den Blick in die Zukunft, wenn man über die Forschung in diesem Bereich nachdenkt in der Schweiz. Es ist eine sicher komplexe Sache zu vermitteln. Ich danke Ihnen, dass Sie teilgenommen haben an dieser Ausgabe von Wissenschaft im Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.